So möchte ich auch an diesem Nachmittag alle ganz herzlich begrüßen. Was Bruder Helmut gesagt hat, das stimmt. Ja, so ist es und darüber freuen wir uns. Das Thema heute Nachmittag ist natürlich ein heikles Thema. Und die zentrale Lehre der römisch-katholischen Kirche ist natürlich eine der ersten Lehren, die sie dogmatisch festgehalten hat und betrifft die sogenannte Dreifaltigkeitslehre oder Trinitätslehre. Bevor wir aber darüber reden, möchte ich aus dem Johannesevangelium lesen, Johannes 17. Jesus sagt dort im Gebet, dass er an den Vater richtet, Johannes 17, 13 und folgende: Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Man müsste auch alles davor lesen, natürlich, aber das liegt jetzt nicht alles drin. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt und heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also bis da. Und ich möchte hervorheben jene Aussage des Herrn, damit sie alle eins seien. Sie alle, die Jünger und die über die Jünger bis heute gehört haben und zum Glauben gekommen sind, damit sie alle eins seien. Wie eins, eine Einheit, die man durch langen Dialog dann wie ein Vertrag unterzeichnet, oder Wesenseinheit aus der Gesinnung, dem Wesen heraus, hineingenommen durch Neuzeugung, durch die Neuzeugung, Wiedergeburt, hinein ins Wesen Gottes, in, mit und durch Jesus Christus. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Also, da ist eine Aussage getan, das sind Aussagen gemacht, die können wir kaum erfassen. Und ich möchte uns gleich zu Beginn ermutigen, stellen wir uns mal vor, was diese Aussage heißt, dass auch sie in uns eins seien. Dass auch sie in uns eins seien. Das können wir kaum formulieren, oder wie soll ich sagen, mit menschlichen Worten wiedergeben. Das übersteigt alles. Aber dazu sind wir bestimmt, darin, da sind wir schon hineingenommen. Und wir werden noch viel mehr sehen und verstehen, wenn wir einmal nicht mehr hier sind, entrückt sein werden, was das bedeutet, wenn wir so eins als Leib Christi mit dem Haupt so eins sein werden und der Herr dann so erscheint, um in denen verherrlicht zu werden, die geglaubt haben. Das muss gewaltig sein. Welch eine Einheit. Gewaltig. Das können wir ja nicht fassen. Wir erleben es ja hier auf Erden, wenn Brüder eins sind, welch schöne Augenblicke, wenn man im Glauben eins ist und sich mit solchen trifft, mit denen man eins ist, da spürt man schon etwas. Ich möchte das im Vergleich zu der Einheit, die uns bevorsteht, in dem Einssein in Christus, mit dem Vater im Heiligen Geist, so sagen, ist das, was wir erleben, ein ganz kleiner Geschmack dessen, was sein wird. Freuen wir uns, wenn wir Gemeinschaft haben mit Geschwistern, wenn wir Glaubensgeschwister treffen, wenn man sich wieder sieht. Bei uns ist auch noch so viel Menschliches, bei jedem von uns. Und da ist es so wichtig, dass wir nicht aneinander irre werden und den Blick auf das Unterschiedliche richten. Ich meine jetzt rein äußerlich und charaktermäßig, meine ich jetzt, gell? Wir können ja einander charaktermäßig sehr auf die Nerven gehen, wenn wir alles auf das fixieren. Ach, warum ist der jetzt so gekämmt heute? Also das regt mich auf. Warum hat er jetzt einen Bart und warum hat er eine so lange Nase? Und von dort bis weiß ich wohin kann man sich aneinander ärgern und einander aus dem Wege gehen. Wenn wir aber Neugezeugte sind, richten wir schon den Geist auf das Innere, auf das Wesen, das herausleuchtet aus dem Bruder, der Schwester. Und dann freuen wir uns. Und dann hat das andere, das so Alltägliche, das an uns noch haftet, das schwindet dann, wird glanzlos. Man kann sich eben so oder so ausrichten. Und es ist ein Gebot, das der Herr uns gegeben hat, in seinem Willen auch, dass wir eins seien untereinander. Und das können wir nur in dem Neugezeugtsein, wenn sein Wesen, seine Haltung in uns Gestalt annimmt und wir auf das Himmlische ausgerichtet bleiben. Auch wenn wir x-mal versucht werden, horizontal zu sehen, horizontal zu fühlen, so dürfen wir wissen, er ist der Anfänger und Vollender und er ist wirksam. Nun, die Hauptlehre der römisch-katholischen Kirche ist also das sogenannte Dogma, Gott ist einer in drei Personen. Oder, es gibt da verschiedenste Ausdrücke. Wir wollen uns gleich zu Beginn fragen, wir haben heute Morgen schon gehört, dass das Wort Gottes ja uns gegeben ist zu jeder Hilfe, damit wir den Willen Gottes erkennen, auch Gott erkennen, in, mit und durch Jesus Christus, in der Kraft des Heiligen Geistes, mit dem wir versiegelt sind und auch erkennen können, was Gott will, dass wir es erkennen, uns zum Segen und zur Freude und auch zum Segen für die übrigen Menschen. Bei diesem Thema wollen wir uns fragen, was sagt die Bibel und was sagt die Bibel nicht? Also ganz einfach, ich weiß, das ist ein sehr heikles Thema, es ist an mich herangetragen worden, darüber zu reden. Wir haben auch, wo ich herkomme, die haben auch das Thema gewünscht und wir stellen fest, dieses Thema wird immer aktueller unter Gläubigen in Bezug auf die Ökumene. In Bezug auf die Ökumene. Der Papst sagt in letzter Zeit sehr oft, die ersten Konzilien, sie sind die Garantie der Einheit der Christen. Und da müssen wir sagen, nein, die Bibel, Gottes Wort, ist Garant der Einheit der Christen. Und der Papst nennt immer diese Konzilien, 3., 4., 5. Jahrhundert, und sagt, da waren wir als Christen noch alle eins. Da waren wir noch eins und diese Konzilien müssen das Fundament aller Christen sein. Und wer diese Konzilien, das heißt die Definitionen, die hier als heilsnotwendige Lehren festgenagelt worden sind, wer das nicht annimmt, der ist Antichrist. Der hat keine Gemeinschaft mit Jesus Christus. Aber jeder von uns weiß, dass die Bibel was ganz anderes sagt. Das möchte ich als Voraussetzung hereingeben, dass wir das im Kopf behalten, auch bei den Darlegungen. Verstehen wir? Also mich hat das erstaunt, früher als katholischer Priester war ich hundertprozentig überzeugt. Jawohl, diese Konzilien, die uns die wichtigsten Grundlehren darlegen, sie müssen Fundament sein, war gar keine Diskussion. Später, als ich die Bibel las, wurde mir bewusst, dass es vor diesen dogmatischen Definitionen auf den Konzilien, dass es die Bibel gab, die uns eine ganz andere Dogmatik lehrt, eine saubere, klare. Und daran sollen wir uns halten. Das macht uns dann auch frei, dass wir über diese Dinge auch reden können. Ich weiß, dieses Thema Dreieinigkeit, da könnte man eine Woche lang Seminar halten. Oder 14 Tage lang. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir in dieser kurzen Zeit durchkommen. Und so nimmt mir es nicht übel, wenn ich so Dinge herauspicke, von denen ich denke, dass sie wichtig sind. Also schon mal der Gedanke, finden wir in der Bibel die Formulierung Gott in drei Personen oder der dreieinige Gott segne euch oder der dreifaltige Gott segne euch. Finden wir das in der Bibel? Das finden wir nirgendwo. Also wir merken hier, ich sage es so, wenn die Bibel über solche Dinge schweigt, solche Formulierungen nicht kennt, dann steht es uns nicht zu, solche Formulierungen zu kreieren, weil solche Formulierungen nicht nur einfach so ein rhetorisch rüberkommen, sondern sie beinhalten etwas, was meistens mit der Bibel dann eben nicht übereinstimmt. Versteht ihr, eine Redewendung, eine liturgische Redewendung, eine dogmatische Redewendung, die wir in der Schrift nicht finden, enthält auch Inhalt, der nicht biblisch ist meistens. Also das geht eins zu eins, fast immer. Also das ist meine Erfahrung, seitdem ich die Bibel kennenlerne, im Verhältnis zur Lehre der römisch-katholischen Kirche. Hat Jesus jemals solche Formulierungen gebraucht? Nein. Hat Paulus, der vom erhöhten Herrn, als der Herr erhöht war und ihm alles geoffenbart hat, was er uns in seinen Briefen schreibt, was wichtig ist für die Gemeinde, wesentlich für die Gemeinde, hat Paulus von dem dreieinigen Gott gesprochen, hat er immer gegrüßt, hat er seine Briefe begonnen im Namen des dreieinigen oder dreifaltigen Gottes. Paulus hätte das tun müssen. Verstehen wir, wenn der erhöhte Christus zu Rechten des Vaters ihm das geoffenbart hätte, hätte Paulus das auch so formuliert. Nun, die katholische Kirche sagt ja nein, der Heilige Geist wird führen in die Wahrheit. Wir haben es heute gehört, laufend. Paulus durfte das noch nicht wissen, dass es einen dreifaltigen Gott gibt, ein Gott in drei Personen. Das durfte Paulus noch nicht wissen, das war noch nicht nötig. Erst später, ab dem 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert, streitet man sich über das Verhältnis Jesu zum Vater und Vater zu Jesu. Ja, darüber brauchen wir doch nicht zu streiten, wir haben es ja gerade gehört. Was sagt Johannes 17, wollen wir noch einmal hören, dass auch sie in uns eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, sie in uns. Damit hat sich, darf ich mal sagen. Verstehen, das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Da ist eine Einheit, eine Wesenseinheit, da gibt es keine Dreiteilung, 1 in 3 und 3 zu 1 und hin und her. Jetzt wollen wir doch zuerst mal das Dogma mal vor Augen führen, auf das jetzt in den letzten Jahren alle, die der ACK zum Beispiel beitreten wollen, Arbeitsgemeinschaft bekennender Christen, die müssen die katholische Dreifaltigkeitslehre unterzeichnen. Verstehen wir? Ich sage die katholische Dreieinigkeitslehre unterzeichnen. Das ist das Fundament, die Hauptlehre. Ich glaube, wir haben letztes Jahr, ich bin jetzt mir nicht mehr ganz sicher, auch darüber gesprochen, dass er die katholische Kirche, die rechtfertigende Gnade, verdammt. Nicht? Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr hier erwähnt. Also verdammt ist jeder, der glaubt, dass wir, was wir in Epheser 2,8 lesen, sagt die katholische Hierarchie auf dem Konzil von Trient gegen die Reformatoren, verflucht wird das Leben. Als mir das bewusst wurde, damals als Priester, glaubte mir, ich war erschüttert, dass ich realisierte, denn Paulus spricht Fluch aus über diejenigen, die etwas anderes lehren, als er gelehrt hat. Gell? Und dann war mir bewusst, wie kann denn der erhöhte Herr dem Paulus das offenbaren? Und der Papst sagt genau das Gegenteil auf dem Konzil von Trient gegen die Reformatoren. Und da fing das an. Sagte ich ja, wenn die Fundamente falsch liegen, wie kann die Kirche sich als die christliche Kirche ausgeben, wenn sie die rechtfertigende Gnade verflucht, also, und sich als Hüterin der Wahrheit hinstellt, das ist ja etwas Eigenartiges. Die katholische Kirche sagt ja,
In Dogma 385, Neuner Rosglaube der Kirche, Seite 258, das ist sehr allgemein dieses Büchlein, es ist etwas verwundert jetzt, als oft gebraucht wird. Und da sagt sie, denn nur die katholische Kirche trägt alle die vielen wunderbaren Zeichen, die Gott gegeben hat, auf dass die Glaubwürdigkeit der christlichen Lehre hell aufleuchte. Ja, schon durch sich selbst ist die Kirche ein großer, steter Beweggrund der Glaubwürdigkeit und ein unwiderlegliches Zeugnis ihrer göttlichen Sendung, Kraft ihrer wunderbaren Fortpflanzung, ihrer hervorragenden Heiligkeit. Ja, wenn wir die Geschichte der katholischen Hierarchie anschauen, da treffen wir mehr Unheiliges an als Heiliges. Aber man sagt das einfach so. Kraft ihrer hervorragenden Heiligkeit und unerschöpflichen Fruchtbarkeit in allem Guten, in ihrer katholischen Einheit und unbesiegbaren Beständigkeit. Also da hören wir typisch das Logendenken heraus. Das ist genau derselbe Geist, der hier spricht. Der Vatikan ist ja auch die, neben der Pnei Brit-Loge, der jüdischen Großloge, dieser jüdischen Hochfinanz in der Wall Street in New York, ist ja der Vatikan die zweite oder erste Säule. Also die zwei Säulen tragen ja, halten ja die Welt, haben auch das Geld. So können wir sagen, die jüdische und die vatikanische. Und sie treffen sich seit ein paar Jahren, ja einmal im Jahr im Vatikan. Der Papst empfängt sie als Brüder. Kommen diese Juden von New York, diese eleganten Herren, schwerst reich, kommen und der Papst und die hochrangigsten Würdenträger des Vatikans marschieren auf und so treffen sich diese Spitzen der Welt, die Drähte der Welt in der Hand halten, nicht wahr? Also, verstehen wir, wenn man solche Formulierungen liest, dann müsste jeder Lutheraner, jeder Anglikaner und jeder andere merken, da stimmt was nicht, diese Redewendungen, so geschwollen und gewaltig, wobei die ganze Geschichte beweist, dass es das Gegenteil ist. Nein, das ist so und das proklamiert man in der Welt vor Journalisten und vor allem einfach, immer das gleiche Sätze. Wir sind sauber, also wir sind uns keiner Schuld bewusst und wir sind heilig und wir sind, und wenn man das dauernd sagt, über Jahrhunderte glaubt halt das jeder Mann. Und so hat man die Lutheraner, die Anglikaner und alle schwach gemacht, in denen man ihnen ständig solche Sätze eingebläut hat. Verstehen Sie? Und die Lutheraner, Anglikaner und andere sagen, ja, die können doch nicht lügen, so viel Intelligenz im Vatikan und rechnen mit der Aufrichtigkeit des Vatikans und meinen dann eben doch in der wahren Lehre zu enden. Ja, gut, also daher kommt es, dass sie, die katholische Kirche, wie ein Zeichen ist, das aufgerichtet ist unter den Völkern nach Jesaja 1,11,12, also wird biblisch belegt, die zu sich lädt, die noch nicht glauben, ihren Kindern aber die fest gegründete Sicherheit schenkt, dass ihr Glaube, den sie bekennen, auf sicherster Grundlage aufruht. Und dann heißt es im Artikel 386, deshalb muss auch immer jener Sinn der Glaubenswahrheiten beibehalten werden, der einmal von der Heiligen Mutter der Kirche dargelegt worden ist, nie darf man von diesem Sinn unter dem Schein und Namen einer höheren Erkenntnis abweichen. Also die Bibel ist eine höhere Erkenntnis und die darf keine Rechtsgültigkeit haben. Versteht ihr, wie raffiniert? Und aus diesem Grunddenken sind auch solche Dokumente entstanden, wie die Trinitätslehre. Versteht ihr? Auch wenn viele dieser früheren Kirchenväter sich dessen gar nicht bewusst waren, hat der Teufel hier schon angefangen, schon zu wirken begonnen und aus diesen Prozenten, die ich heute erwähnt habe, von denen die Kirchenväter abgewichen sind, ist ein riesen Gebäude entwickelt worden. Eine riesen Machtstruktur mit Einflüssen in alle Belange des menschlichen Daseins, verkettet und verkittet, so dass kaum jemand rausfindet. Und die Weltökumene hat ja dieses Ziel, alle in diesen Geist hineinzubringen, dieses Denken hineinzubringen, denn dann kann man sie manipulieren, denn das sind Mächte, unsichtbare Mächte, die hier dann wirken. Und da kommt man dann kaum raus. Darum ist der Kampf zwischen Gläubigen, Bibeltreuen und zwischen der Weltökumene, dieser falschen Weltkirche, die so mächtig jetzt daherkommt und aufleuchtet, Der Papst hat ja jetzt an Neujahr die ganze Welt aufgefordert. Das haben Milliarden Menschen gesehen, endlich die neue Weltordnung umzusetzen. Das heißt, höchste Zeit. Ich weiß nicht, ob es jemand gehört hat von euch. Also der Papst setzt sich in seiner äußersten Gebrechlichkeit nochmals dafür ein, dass jetzt zusammen mit der UNO, mit den Vereinten Nationen, soll jetzt die neue Weltordnung konkret werden. Also jetzt muss man vor Ort anfangen, dahin zu arbeiten. Das heißt, dass es für die Gläubigen immer enger werden wird, weil sie als Feinde des Weltfriedens und mit Hohn und Spott als Feinde Christi hingestellt werden. Und darum in den letzten Jahren dieser Druck auf die Definitionen der ersten Konzilien. Das hängt alles miteinander zusammen. Und da hat das Konzil, das sogenannte athanasianische Glaubensbekenntnis, ich meine, den meisten von euch ist das schon bekannt. Dieses Glaubensbekenntnis ist also in Nicäa 325, also im 4. Jahrhundert, grundgelegt worden, nachdem man ungefähr seit 260 nach Christus angefangen hat, zu streiten und zu debattieren, wie das Verhältnis des Sohnes zum Vater und der Vater zum Sohn, und später kam noch der Heilige Geist hinzu, wie ist das Verhältnis des Heiligen Geistes zum Vater und zum Sohn und das des Sohnes zum Heiligen Geist und das des Vaters zu beiden und so weiter. Also es gab dann heftigste Auseinandersetzungen. Und Kaiser Konstantin, der das Haupt der Kirche war, so wie in der englischen Kirche, in der anglikanischen Kirche das Königshaus Haupt ist, so war im ganzen Römischen Reich das Haupt der Christenheit vom 4. Jahrhundert an Konstantin. Und Konstantin war es daran gelegen, dass im Reich die Einheit bewahrt wird. Konstantin war ein scharfer, kluger Staatsmann. Er wusste ganz genau, das Christentum ist nicht mehr aufzuhalten. Obwohl seine Vorregenten die Christen grausam haben verfolgen lassen und er realisiert hat, trotz der grausamen Verfolgungen werden immer mehr Christen. Und dieser schlaue Mann hat das gemerkt. Der hat gesagt, das ist nicht aufzuhalten, hat in die Zukunft geschaut und hat gesagt, wir müssen die Christen reinnehmen. Und Theodosius 381 hat sie dann zur Staatskirche gemacht. Und diese Kaiser, Konstantin, Theodosius und die anderen, die haben sich als Haupt der Christenheit gesehen, weil Staatsoberhaupt und religiöses Oberhaupt eine Sache war, im Kaiser verankert. Nicht wahr? Später geht es in den Papst über, darum beansprucht der Papst die Herrschaft über die ganze Erde, politisch wie religiös. Also, jetzt kommen wir aber zum Dogma. Was ist denn 325 auf dem Konzil von Nicäa, diesem ersten Konzil solcher Art definiert worden, gegen Arius? Arius hatte als Presbyter gegen diese Definition, die schon vorher herum diskutiert worden war unter den Bischöfen und Presbytern, hat Arius und einige, eine nicht geringe Zahl, haben gegen dieses Dogma, diese Lehre, die wir jetzt dann gleich lesen, Stellung bezogen. Und da heißt es im Neuneros, da ist das Dogma enthalten, Dogma 915, das sogenannte athanasianische Glaubensbekenntnis, weil Athanasius war der führende Kopf der Trinitätslehre, die wir heute haben, obwohl sie nachher noch ausgefeilt worden ist bis zum 6. Jahrhundert durch Ambrosius von Mailand und andere. Und da heißt es, wer da selig werden will, der muss vor allem den katholischen Glauben festhalten. Wer diesen nicht in seinem ganzen Umfange und unverletzt bewahrt, wird ohne Zweifel ewig verloren gehen. Also das wird mal vorausgesagt. Und wir müssen bedenken, wenn das Priester damals von den Tanzeln predigten oder wo immer, wenn man das dauernd hört, du bist verdammt, wenn du das nicht glaubst, was wir, diese hohen Männer, die sowohl im Staat wie in der Religion das Sagen haben, ja, das geht in Mark und Bein über, verstehen wir? Das ist Psychoterror. Das geht rein. Und dann heißt es, dies ist aber der katholische Glaube. Wir verehren den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit ohne Vermischung der Personen
und ohne Trennung der Wesenheit. Solche Formulierungen finden wir in der Bibel nicht. Stimmt. Also wir finden sie nicht, darum wollen wir sie auch weglassen. Aber das darf ich sagen, wehe dir, wenn du das sagst, bist du also der Antichrist. Ja? Nur mal bis da, dann heißt es weiter, eine andere nämlich ist die Person des Vaters, es hat wahre Aussagen enthalten, stimmt, aber alles ist vermischt. Eine andere nämlich ist die Person des Vaters, eine andere die des Sohnes, eine andere die des Heiligen Geistes. Aber Vater und Sohn und Heiliger Geist haben nur eine Gottheit, gleiche Herrlichkeit, gleich ewige Majestät. Wie der Vater, so der Sohn, so der Heilige Geist. Unerschaffen ist der Vater, unerschaffen der Sohn, unerschaffen der Heilige Geist. Unermesslich ist der Vater, unermesslich ist der Sohn, unermesslich der Heilige Geist. Ewig ist der Vater, ewig der Sohn, ewig der Heilige Geist. Und doch sind es nicht drei Ewige, sondern ein Ewiger. Wie auch nicht drei Unerschaffene und nicht drei Unermessliche, sondern ein Unermesslicher und ein Unermesslicher. Ebenso ist allmächtig der Vater, allmächtig der Sohn, allmächtig der Heilige Geist. Und doch sind es nicht drei Allmächtige, sondern ein Allmächtiger. So ist der Vater Gott, der Sohn Gott, der Heilige Geist Gott. Und doch sind es nicht drei Götter, sondern es sind nur ein Gott. So ist der Vater Herr, der Sohn Herr, der Heilige Geist Herr. Und doch sind es nicht drei Herren, sondern es ist nur ein Herr. Denn wie wir nach der christlichen Wahrheit jede Person einzeln als Gott und Herrn bekennen, so verbietet uns doch auch der katholische Glaube, drei Götter oder Herren anzunehmen. Der Vater ist von niemand gemacht, noch geschaffen, noch gezeugt. Der Sohn ist vom Vater allein nicht gemacht, noch geschaffen, sondern gezeugt. Also sehen wir schon den Widerspruch. Was vorhin gesagt wurde von dem Sohn und was jetzt gesagt wird, plötzlich ist er gezeugt. Dabei war er immer. Ja. Der Heilige Geist ist vom Vater und vom Sohn nicht gemacht, noch geschaffen, noch gezeugt, sondern hervorgehend. Es ist also ein Vater, nicht drei Väter, ein Sohn, nicht drei Söhne, ein Heiliger Geist, nicht drei heilige Geister. Und in dieser Dreieinigkeit nichts früher oder später, nichts größer oder kleiner, sondern alle drei Personen sind gleich ewig und gleich groß, sodass in allen, wie bereits vorhin gesagt wurde, sowohl die Einheit in der Dreifaltigkeit als auch die Dreifaltigkeit in der Einheit zu verehren ist. Wer daher selig werden will, muss dies von der heiligsten Dreifaltigkeit glauben. Und dann geht es weiter. Entschuldigt, nach einem guten Mittagessen ist das harte Kost. Solche Definitionen. Wenn diese Definition in der Bibel stünde, ja, dann würden Sie sie glauben. Aber so, einige Elemente stimmen mit der Schrift überein, aber die so zusammengefügt mit viel hellenistischem Denken, stimmt so nicht überein. Jetzt müssen wir noch zwei Aspekte schnell erwähnen. Da ja vom 2. Jahrhundert an ein Antisemitismus entsteht, wir denken an Mileton von Ephesus, der als erster, ja, nicht schon früher, es gab schon früher Justinus der Märtyrer, der hat die Juden eigentlich als erster im 2. Jahrhundert als erster als Gottesmörder hingestellt. Und ein Gottesmörder, man muss sich das mal vorstellen, jemand hat Gott umgebracht. Kann man sich das vorstellen, was das bedeutet? Totale Finsternis. Für immer und immer. Versteht ihr diese Formulierung? Wer Jesus umgebracht hat, der hat Gott getötet. Logischerweise müsste man sagen, es gibt also keinen Gott mehr. Wenn ich Gott töte, kann es keinen Gott mehr geben. Das wäre die Logik. Aber Justinus der Märtyrer, später Mileton von Ephesus, der hat die Juden verspottet, das war ein Schauspieler, da hat man in Ephesus in den Gottesdiensten Theater gespielt, versteht ihr? Er war ein Rhetoriker. Und da kamen die Heiden nur, um den Mileton zu hören, vor allem gebildete Heiden, weil sie sagten, der hat ja alles in dichterischer Form gepredigt, das hat sich immer gereimt. Und das war ein Genuss für die Rhetoriker. Und er hat die Juden gehasst wie die Pest, gell? Und das, was Milton dann eingeführt hat, haben wir noch gebetet bis 1965. Der Fluch über die Juden, verstehen wir? Bis 1965 hat man in der Kirche, in der Liturgie, hat der Priester am Karfreitag, das sind die großen Gebete, nennt man das, sind an Gott gerichtet worden, und am Karfreitag gingen ja aber Millionen in die Gottesdienste, waren meistens prallvoll, hohen Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Sonntag, Ostersonntag. Und dann hat der Priester vorne Zitate aus dem Alten Testament des Propheten genommen, hat hineingerufen: mein Volk, was tat ich dir? Und wenn der Priester das hineingeschrien hat, gegen die Juden, nicht? Dann war es mäuschenstill. Das ging durch Mark und Bein. Und dann hat er gerufen: du hast mich getötet. Und du hast mich. Dann hat er aufgezählt, was die Juden alles gemacht haben gegen Jesus. Und das ging durch Mark und Bein. Und dann ging ein Judenhass durch Millionen von Menschen. Dann können wir auch den Zweiten Weltkrieg sehr gut verstehen. Auch Hitler hat das als Junge, der war ja ein frommer, treuer Kirchgänger, Hitler als Junge, der war Chorsänger, der hat das jedes Jahr auch neu gehört, wie dieser Hass gegen die Juden in der katholischen Kirche am Karfreitag geschürt worden ist. Und erst seit dem Konzil hat man das rausgenommen. Aber was Milton da hineingebracht hat in die Liturgie, wurde dann bis, stellen wir uns vor, im 2. Jahrhundert an, 3. Jahrhundert kann man sagen, überall, bis 1965 immer wieder gebetet. Und dieser Judenhass, der floss auch in die Definition der Trinitätslehre hinein. Man wollte den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs weghaben. Und da brauchte es ein Gott in drei Personen, und da braucht es drei Personen, die Gott sind und doch keine Götter. Verstehen wir? Diese Formulierungen, die weder Paulus noch irgendjemand gebraucht hat. Also der Judenhass spielt hier eine ganz wichtige Rolle bei diesem Thema. Und dann kam noch ein zweites hinzu. Bereits wollte man Maria, die Magna Mater, zu was machen? Zur Gottesgebärerin, zu Theotokos. Nicht wahr? Man wollte diese Madonna also zu Theotokos machen, und um diese Maria zur Mutter Gottes, Gottes Gebärerin, heißt Theotokos, zu machen, musste man vorher definieren, dass Jesus absolut Gott war in allen Belangen. Also es hätte genügt, Jesus zu haben als Gott. Es hätte den Vater nicht gebraucht, auch den Heiligen Geist eigentlich nicht. Verstehen wir diese Überlegungen, die da mitschwingen? Weil die Magna Mater, von der ja Jeremia in Jeremia 44 spricht, Apostelgeschichte 19, lesen wir von diesem Magna Mater. Ephesus war das Zentrum der Himmelskönigin, der Magna Mater. Und vor Christi Zeit pilgerten Millionen jedes Jahr nach Ephesus zu diesem heiligen Tempel der Semiramis oder der Diana und brachten den Mönchen ihre Gebete und ihre Gelübde dar, und sie verehrten diese Göttin. Und Israel hat dauernd, wurde es angefochten von den Nachbarländern, die hatten alle diese Magna Mater. Und in Apostelgeschichte 19 ist uns gesagt über Demetrius, dass die ganze Welt die Magna Mater verehrte. Apostelgeschichte 19, kann man nachlesen. Also die Magna Mater war die beherrschende Kraft der damaligen Welt. Und die wollte immer in Israel eindringen. Und die Propheten haben diese Göttin, diesen Geist, diesen Gegenspieler Christi zurückgehalten. Und dann durch die Dreifaltigkeitslehre kommt der Geist schnell rein. Das war eine Brücke, und so haben wir 431 in Ephesus das Dogma der Theotokos. Damals hatte Nestorius, ein Bischof, gegen das Dogma und viele andere gegen das Dogma gesprochen, sagten: nein, Maria ist Christotokos. Maria ist die Christusgebärerin. Und da hat man sie ausgeschlossen, weil man sagte: nein, Jesus ist Gott wie der Vater. Jesus ist absolut identisch der Vater. Wenn man beide sieht, weiß man nicht, ist es der Vater oder der Sohn, so identisch sind sie. Also hat man Nestorius und sie verdammt und hat das Dogma aufgestellt: Maria, die Mutter Jesu, ist nicht mehr die Mutter Jesu, eine Beleidigung. Sie ist Gottesgebärerin. Sie hat Gott geboren. So raffiniert hat der Teufel gegen das Wort Gottes und gegen den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs agiert. Und die Massen sind ihm zum Opfer gefallen. Heute ist genau diese gewaltige Irrlehre in ihrer Zusammenstellung, wie wir sie da lesen, ist Hauptlehre, auf die alle schwören müssen, die in der Weltreligion, also innerhalb der Christenheit, mitmachen wollen. Das ist das Allerwichtigste, das Konzil, also von Nicäa 325, Ephesus 431, dann Konstantinopel und die anderen Konzilien. Nun, müssen wir auf die Uhr schauen. Gell? Ja, also, maßgeblich beteiligt, also an dieser Lehre, die wir hier lehren, von der katholischen Kirche her, waren Athanasius, wie gesagt, er lebte zwischen 295 und 373, dann die sogenannten drei Kappadokier. Die haben in der Heimatkirche, wo ich aufgewachsen bin, das sind die vier Kappadokier mit Ambrosius zusammen aufgestellt, als die vier Statuen. Was habe ich davor gebetet? Dass sie mir helfen, gleichen Sinnes zu werden wie sie. Später habe ich erkannt, habe ich gesagt, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Verstehen Sie, wir haben ja die angerufen beim Kirchenfest. Das war auch ein Wallfahrtsort, wo ich herkomme. Johannes und Taufe, da wurde zu diesen Kappadokiern aus Kappadokien wurde dann auch gebetet. Basilius von Caesarea, der lebte zwischen 330 und 379. Gregor von Nazianz, er lebte zwischen 326 und 390 und Gregor von Nyssa oder Nyssa 334 bis 395. Dann kam noch Augustinus hinzu 354 bis 430 und später auch Ambrosius und so weiter. Das waren für uns die Götter, kann ich sagen, zu denen wir gebetet haben. Vor allem, als sie ja auch Gregor hießen, waren sie mir besonders sympathisch. Gut, das so nebenbei. Nun, auch das Augsburger Bekenntnis 1530 hat er dieses Dogma bestätigt. Leider hat Luther hier nicht die Kraft gehabt, also ich will ihn, da habe ich kein Recht dazu, aber wir sagen nur, darum war ja die Ökumene irgendwann auch, wie soll ich sagen, die Vereinigung irgendwann auch absehbar. Wo immer bewusst, ich sage so bewusst, katholische Elemente zurückbehalten werden, die ganz klar und eindeutig der biblischen Offenbarung widerstehen, wo solches bewusst geschieht, ich sage nicht unbewusst, bewusst, da lege ich meine Hand ins Feuer, die Geschichte beweist es, irgendwann kommen diese Kirchen, Freikirchen, genau gleich zurück. Was habe ich diskutiert mit freikirchlichen Führern über die Trinität? Ich habe sie angefleht, den Mut zu haben, nicht weil es mir um meine Rechthaberei ging, aber weil ich sah, was für ein Fluch über die Freikirchen kommt. Und was haben wir heute? Sie schweigen sich über die katholischen Irrtümer aus. Und ich wurde von den freikirchlichen Führern zu Gerichte gezogen bei Zürich. Und da haben die mir alle zusammen gesagt, und du schweigst jetzt und du sagst nichts mehr. Jetzt ist die Zeit, wo wir alle gemeinsam die Welt bekehren müssen, alle miteinander, alles was christlich ist. Aber ich sage, Papa, la Papa, kommt ihr mir schön. Ich kann gar nicht anders, denn das bringt Fluch, das bringt unermessliche Gerichte über euch und über eure Nachkommen, wenn ihr solchen Götzendienst, das ist pure Götzendienst, denn das habe ich vergessen zu sagen, ein dritter Punkt, nämlich, dass es die Dreifaltigkeitslehre, wie sie hier die findet, habe ich was verstehen wir diese Trias-Lehre, diese Drei-Götter-Lehre, die gab es schon überall in der Antike. Aber meistens war die dritte, war eine der Personen eine Frau, eben die Magna Mater. Aber das könnt ihr ja nachlesen in verschiedenen Literaturen. Ja, gut. Ja, wie sollen wir jetzt sagen, was gibt es da sehr viel, gäbe es zu sagen. Es geht ja immer um die Frage, sind Christus, ist der Vater, ist Jesus Christus, der Heilige Geist, sind das Personen in ihrer Art einzigartig oder sind sie so ineinander verschmolzen, dass keiner unabhängig vom anderen sein kann oder wirken könnte. Die Frage, welche Stellung haben die Einzelnen gemäß der Schrift? Saß der Sohn immer zu Rechten des Vaters? Warum ist der Sohn, als er in den Himmel hinauffuhr, fuhr nicht gleich Gott in Gott? Warum sitzt er neben dem Vater? Warum hat er hier eine Mittlerfunktion, wenn er gleich Gott ist wie Gott? Löst das eine nicht das andere auf, wenn wir so philosophisch dann weiterdenken würden? Oder dann die Bibel fragen, wie ist es bei der Anbetung? Da haben manche Christen Mühe. Wenn alle drei gleich Gott sind, also kann ich zu allen dreien gleich beten, dann ist es ein Widerspruch, wenn ich im Namen Jesu zum Vater bete, im Namen Gottes zu Gott spreche und so weiter. Verstehen wir dann, da könnten wir jetzt einen Rattenschwanz von Fragen aufstellen. Wir kämen in Konflikt mit vielen Stellen. Jetzt wollen wir einiges herauspicken. Ich sage, es ist bruchstückhaft. Verzeiht mir das. Wir können es nur bruchstückhaft machen. Eines ist gewiss, dass das hellenistische Denken hier mächtig Einfluss genommen hat. Wir wollen jetzt einige Beispiele herauspicken und versuchen, sie darzustellen. Die Frage, wer ist denn mit Gott gemeint? Wer ist mit Gott gemeint in der Bibel? Mit Theos. Und wir stellen fest, dass in der Bibel, das können wir bei manchen Theologen auch hören, und das ist biblisch recht, mit Theos ist immer, und zwar explizit, ausnahmslos, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gemeint. Also ein Jude hätte nie den Gedanken gehabt, dass neben diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs noch ein anderer Gott wäre. Wenn es heißt, lasst uns Menschen schaffen nach unserem Bild, ja, dann ist wohl Jesus Christus gemeint in seiner einzigartigen Stellung, aber nicht identisch, gleich groß, gleich lang, gleich ewig, gleiche Position, gleiche Stellung wie der Vater. Denn da sehen wir ja, dass Jesus nicht dasselbe tut wie der Vater, dass Jesus vom Vater lernt und das weitergibt, was er gelernt hat vom Vater, sagt er ja selbst. Und so, also wir sehen, das deckt sich schon mal allgemein mit dieser Dogmenlehre nicht. Also wir halten fest mal, im griechischen Urtext kann man also Theos immer explizit mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs festhalten. Vater, er der Vater. Paulus sagt es im Kolosserbrief so, wir danken Gott, dem Vater Jesu Christi, unseres Herrn, jedes Mal, wenn wir für euch beten. Paulus sagt also nicht, wir danken den dreieinigen Gott. Stellt euch mal vor, wenn diese Lehre heilsnotwendig wäre, wir müssen uns das mal so fragen, wenn die Lehre so formuliert heilsnotwendig wäre, glauben wir, dass ein Paulus nicht schreiben würde, wir danken dem dreieinigen Gott oder dem dreifaltigen Gott, warum unterscheidet er immer? Stimmt das? Er unterscheidet immer wieder, wir danken Gott, dem Vater Jesu Christi, unseres Herrn. Oder gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Paulus hätte nie als Jude, der gläubig geworden ist, irgendwie diese Definition gutheißen können. Das wäre für ihn als Jude, der gläubig geworden war, völlig unmöglich gewesen. Oder, das war Epheser 1,3, 2. Korinther 1,3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Also er nennt den Vater Jesu Christi, Gott den Vater als den Vater Jesu Christi. Dann gibt es missverständliche Bibelstellen, zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Entschuldigung, im 1. Johannes Kapitel, da lesen wir, im Anfang war das Wort, Vers 1, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Nun ist dieses Gott ohne Artikel, sonst hieß es Theos. Wenn Gott gemeint ist, dann wäre es mit Artikel geschrieben. Aber das im Griechischen ohne Artikel geschrieben ist, heißt das, und das Wort war göttlichen Wesens. Und wenn man diese Unterscheidung nicht macht, weil sie so vom Urtext her verstanden werden muss, dann kommt man einfach zur Überzeugung und dann glaubt man dann die Trinitätslehre, die katholische Trinitätslehre definieren, bejahen zu können. Also ist das Wort Gott. Das Wort ist in Gott und Gott ist das Wort. Das stimmt, dass Gott spricht nicht. Aber Jesus Christus ist göttlichen Wesens, darum nur Theos. Und diese Unterscheidung muss man machen, ob Hotheos steht oder Theos. Ja, dann, ja, das mal, es gibt noch andere Stellen, so wie Römer 9,5. Das ist auch eine Stelle, die in den Diskussionen gerne verwendet wird. Elberfelder hat es korrekt übersetzt, die Elberfelder Bibel, Römer 9,5. Es gibt einige wenige Stellen, die eben zu Diskussionen Anlass geben. Es sind im Verhältnis zu den vielen Stellen, die sagen, Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, gibt es einige wenige Stellen, die zu Bedenken geben. Und das Verhältnis ist ja klar. Es sind wenige Stellen, aus denen man sagen könnte, Jesus identisch Gott. Aber es sind viele Stellen, die immer unterscheiden, Gott und Christus unterscheiden. Also Römer 9,5, Römer 9,5, da lesen wir, wie Paulus eben eine Art Doxologie gleichsam bekundet in Römer 9. Er spricht von den Brüdern im Fleisch nach, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißung, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus kommt, der über allem ist. Und dann ist hier Komma, Gott sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Manche übersetzen so, der über allem ist Gott. Verstehen wir? Aber das stimmt nicht. Im Urtext ist hier eine Unterscheidung angebracht, eine Doxologie. Paulus ist so voll Dankbarkeit, dass Israel alles das hat. Und er dankt, das ist eine Doxologie, er dankt Gott, wie in 2. Korinther 11, 31, 2. Korinther 11, 31, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus, der gepriesen ist in Ewigkeit. Und manche Bibeln sagen dann, der Gott und Vater Jesus Christus oder so ähnlich, gepriesen in Ewigkeit. Und vor allem die ökumenischen Übersetzungen, die sind ja von Katholiken und Protestanten geschaffen und die haben alle einen katholischen Hauch. In der Gute-Nachricht-Übersetzung, wir werden es nachher sehen, das ist mir dann auch aufgefallen später, die sind katholisiert. Also das spürt man eindeutig. Und da werden die Sätze, da werden die Inhalte gedreht, damit die Dogmen, auch die Taufe als heilsnotwendig und andere Elemente, kann man dann draus lesen plötzlich in diesen Bibeln. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Ja, dann 2. Petrus 1,1. Da sehen wir ein typisches Beispiel, wie die Gute Nachricht, die Einheitsübersetzung von 1980, Herder Verlag, ist im katholischen Verlag herausgekommen und ich habe die damals in den Sekundarschulen überall verteilt. Und später hat es mich gereut, weil ich erkannt habe, auch gesehen habe, ja, da werden Dinge leicht verändert, bekommen einen anderen Sinn. Also 2. Petrus 1,1, da steht Folgendes geschrieben: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Und hier wird übersetzt, an alle, die durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus den gleichen kostbaren Glauben erlangt haben wie wir. Eine ganz leichte Veränderung und schon bekommt das Ganze eine andere Bedeutung. Also wir sehen in der Einheitsübersetzung, geht alles wird trinitarisch bereits manipuliert, auch die Trinitätslehre hin manipuliert. Und das kann man unweigerlich dann auch an anderen Stellen, Hebräer 1,9, Hebräer 1,9, Da heißt es, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und da übersetzt die Einheitsübersetzung, darum hat, o Gott, hat dein Gott dich gesalbt. Darum hat, o Gott, dein Gott dich gesalbt. Was ja ein völliger Widerspruch gibt. Denn Gott salbt doch nicht sich, das salbt doch nicht Gott. Also da müsste man also sagen, das sind also zwei Götter, wenn ein Gott den anderen salbt. Da kommt man nicht drum herum zu sagen, dann sind es also doch zwei Götter. Weil, o Gott, dein Gott, versteht ihr, diese Formulierung kennt die Bibel nicht. Hat, o Gott, dich dein Gott. Das kennen wir so nicht. Das ist hellenistisches Denken, Trias-Denken, das von Ägypten und anderen Religionen herüberschwappt. Oder auch Offenbarung 15, 3 bis 4. Offenbarung 15, 3 bis 4. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott. Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Werke, sind deine Wege, o König der Nationen. Und hier übersetzt die Einheitsübersetzung, sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied zu Ehren des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr Gott und Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Und hier entsteht dann der Eindruck, dass die siegreichen Gläubigen im Himmel mit groß und wunderbar Herr, Gott und Herrscher Jesus selbst besingen. Das steht in der neuen Übersetzung, weil sie angeblich dieses Lied zu Ehren des Lammes singen. Die richtige Übersetzung muss aber lauten, sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Also es ist ein Unterschied. Gell? Also wir sehen, könnte jetzt auch noch Text in Bezug auf die Taufe, dass die Taufe rettet, nicht der Glaube, könnten wir jetzt auch aus der Einheitsübersetzung herausnehmen, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Nun die trinitarische Taufformel, das ist auch ein Dogma. Also da haben wir in Matthäus 28, Matthäus 28, 19, folgende Aussage. Also, liebe Geschwister, braucht damit wir nicht einverstanden zu sein. Wir wollen da ja nicht streiten, aber einfach diese Dinge mal darlegen. Matthäus 28, 19. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nun, darüber wird ja viel diskutiert. Diese Taufformel ist Grunddogma in der katholischen Kirche. Es darf kein Säugling getauft werden im Namen Jesu, sondern es muss, der Priester muss ja, wir haben es, das war nicht hier, die Definition von einem Sakrament, da muss der Priester genau an die dogmatische Formel sich halten, sonst ist der Säugling nicht gerettet. Das muss ein Priester sehr ernst nehmen. Wenn er eines der drei Elemente, die bei der Spendung eines Sakramentes nicht beachtet, dann wird die Person nicht in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen, ist ewig verloren. Also vom Priester hängt das ab. Ist egal, wie der Priester lebt. Das spielt keine Rolle. Aber er muss die drei Sachen einhalten. Nämlich, er muss genau die Worte sprechen, die der Vatikan vorschreibt beim Ritual. Und er muss genau die Gegenstände und Sachen verwenden, die der Vatikan vorschreibt. Und er muss die Absicht haben, im Herzen drinnen, genau das tun zu wollen, was der Papst verlangt. Und dann macht er sich völlig eins und spendet in diesem Geist, dem Säugling, dann die Sakramente, dann haut das auch hin. Ein solcher Mensch hat es später sehr schwer, sich für Jesus zu entscheiden. Da wird eine Bindung vorgenommen. Das ist ein Ritual, eine Übergabe, die Säuglingstaufe ist eine Übergabe an den Satan. Bin ich fest überzeugt. Wenn man alle Elemente betrachtet, die Säuglingstaufe ist buchstäblich eine Übergabe. Und jetzt ist eigenartig, was wir bedenken wollen, dass diese Taufformel nur einmal in der Schrift vorkommt. Und jetzt muss man sich fragen, später kommt die Taufformel nicht mehr vor. Jetzt müssen wir fragen, was waren das für Menschen, die Jünger Jesu? Was war der Paulus für ein Gaunen? Wenn Jesus den Befehl gab, die zu taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und dann taufen alle die, nicht? Taufen alle nur im Namen Jesu, ja, dann müssen wir sagen, was haben die sich erlaubt? Ja, stellen wir uns mal der Tatsache. Wem, was wollen wir jetzt glauben? Hat Jesus recht oder hat der Paulus recht? Hat der Petrus und Paulus alle diese, die getauft haben? Paulus hat ja nicht viel getauft. Die Zeit war, das hätte ich bald gesagt, vorbei. Er ist ja nicht gekommen, um zu taufen, sondern um das Wort Gottes zu predigen. Gell? Und darum sagt er ja auch, die Taufe war für ihn nicht so wichtig, sondern für ihn war wichtig zu verkündigen, dass die Menschen im Herzen zum Glauben kommen. Denn Paulus wusste, die Taufe ist ein äußeres Ritual, rettet nicht, ein Bekenntnis, aber nicht Rettung, verstehen wir? Und das ist noch wichtig in der Diskussion mit der katholischen Kirche, warum denn Paulus nicht getauft hat. Warum er nicht gleich getauft hat, das ist eine andere Frage. Gut, also, wir nehmen zum Beispiel den Eusebius. Eusebius war ja ein Kirchenschriftsteller, Eusebius von Caesarea. Und es ist interessant, in den früheren Texten finden wir bei Eusebius immer die Taufe auf den Namen Jesu, wie bei Paulus und anderen. Und als die Trinitätslehre formuliert war, finden wir in seinen Texten immer nur die Dreifaltigkeitsformen. Und daraus merken wir, und das ist heute auch soweit bewiesen, dass dieser Abschnitt erst später in die Bibel reingekommen ist. Weil sonst wäre diese Formel, wenn sie Jesus geboten hätte, wäre sie nachher im ganzen, in allen Briefen überall enthalten. Es gäbe keine andere Taufe, als die Taufe auf diese Formel, nicht? In dieser Formel. Also, dass kein Apostel davon spricht, weder Paulus, Petrus, noch irgendwo die Rede ist. Und der Eusebius verrät das, weil vorher berichtet er in seinen kirchenhistorischen Texten immer von der Taufe im Namen Jesu. Und plötzlich, um die Zeit, als diese Dogmen entstanden, kommt wieder diese Formel. Also können wir sagen, hier haben wir diesen dreifaltigkeitsphilosophischen entschuldigt, wenn ich etwas Böses sage, Salat dann hereinbekommen. Denn wenn die Kirche es wagt, heute Stellen zu umschreiben, zu ändern, ihnen einen anderen Sinn zu geben, warum sollte sie es damals in ihrem Bewusstsein, dass ihnen alles erlaubt ist, alles zu ändern, weil sie sagten, wir Bischöfe, wir sind Gott. Uns ist das Recht gegeben zu ändern und verändern. So auch, seien wir ganz ehrlich, was Sabbat und Sonntag angeht, um 321. Da hatte Konstantin, wollte die Einheit, der wollte ein Ruhetag, fix und fertig. Und es ging nicht, dass da die ewigen Rebellen, die Juden, das waren die größten Rebellen des damaligen Reiches, und man musste die mal mundtot machen und das Volk mal auslöschen, diese ewigen Rebellen, denn kein Volk hat so rebelliert wie die Juden. Kein Volk hat den römischen Kaisern mehr Probleme gemacht wie die Juden. Also musste dieses Volk endlich verschwinden, dieses kleine, böse Volk, verstehen wir? Das war die Idee auch der Kaiser. Und man kam ihnen nicht bei. Das ist ja ein Wunder, verstehen wir? Gott hat es nicht zugelassen. Es wäre doch ein einfaches gewesen. Da wurden Hunderttausende versklavt und an die verschiedenen Länder verkauft, Juden, und schon war das Volk wieder stark. Dann wurden wieder x-tausende in Sklaverei geführt, x-tausende römische Fürsten haben sich jüdische Frauen genommen, mit ihnen Kinder gehabt und so weiter, und waren assimiliert, keine Judenfrauen mehr, und wups, da waren wieder viele Juden da, verstehen wir? Also es ist ein Geheimnis. Und so hatte Konstantin mit den Bischöfen von Rom, auch Verlangen der Bischöfe von Rom, denn die hassten die Juden, die Christen, weil die Juden am Anfang die Christen gehasst haben, jetzt rächten sie sich, als sie an der Macht waren. Und da wollte man den Mithras-Tag, den Sol Invictus, den Tag des unbesiegbaren Sonnengottes, das ist der Sonntag, nicht? Wollte man unbedingt gegen die Juden ausspielen. Und wir wissen aus vielen Texten, dass die meisten Christen am Sabbatabend, am Freitagabend oder am Sabbat und manche erst am Abend, weil sie engagiert waren, Gottesdienst feierten. Es war keine Diskussion damals, verstehen wir. Erst später, als man diese Diskussionen entfachte, und dann brachte man das Argument, ja, der Christus ist ja da nach dem Sabbat auferstanden, also, und da hat man immer mehr auf das Gewicht gelegt, und Kaiser Konstantin kam das auch gelegen, jetzt hat man diesen Pakt geschlossen gegen die Juden, und darum tragen die Bischöfe heute noch bei Amtshandlungen die Mitra, zu Ehren des Gottes Mitras. Der Mitras war der Gott der römischen Soldaten, zu dessen Ehre ruhten sie am Sonntag. Und am Sonntag haben dann die Oberpriester des Mitras-Kultes das gleiche Ritual vollzogen wie heute der katholischen Priester bei der Messe, nichts anderes. Nur waren es Fische statt Brot und die Soldaten mussten alle von dem Fisch essen, in den der Mitras-Priester Göttlichkeit hineingesprochen hat. Und dann aßen die Soldaten und damit glaubten sie, sie könnten die ganze Welt besiegen mit dieser Kraft des Gottes Mitras. Und da kamen noch die Einflüsse der Göttin Kybele und so weiter. Gut, das ist jetzt nicht das Thema. Aber diese Aspekte dürfen wir hier nicht auslassen. Du liebe Zeit, Zeit ist durch und ich bin erst am Anfang. Was machen wir jetzt? Gäbe viele Stellen zu nennen. Ich möchte noch das vielleicht erwähnen in Bezug auf die Hierarchie zwischen Vater und Sohn. Ja, Jesus sagt, die Bibel ist zu unserem Herrn und Heiland von Gott gemacht worden. Stimmt. Also, wieso musste Jesus erst dazu gemacht werden, wenn er nach dem Dogma gleichen Anfang, gleiche Stellung, alles gleich hat? Dann muss ich doch nicht jemanden dazu machen. Verstehen wir? Das ist ein völliger Widerspruch. Und wenn Jesus die gleichen Positionen einnimmt, wie der Vater, warum sitzt er dann zu Rechten des Vaters? Das haben wir schon erwähnt. Und dann die Stelle in 1. Korinther 15, 28. 1. Korinther 15, 28. Wie ist es dann zu verstehen, dass Paulus uns sowas schreibt? Wenn er schreibt, wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, heißt es eigentlich, der ihm alles untergeordnet hat oder unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Warum wird denn Christus am Ende, das heißt hier, wenn ihm alles unterworfen ist, wenn Christus alles unterworfen sein wird, ja, dann ist Christus Gott und Gott ist Gott. Verstehen Sie, fertig. Wieso sagt Paulus hier, dass ich dann Christus dem Vater unterordnen wird. Versteht ihr? Dann müssten solche Sätze, die Bibel ist randvoll, die dürfte nicht drinstehen, wenn das stimmt. Es geht nicht. Ein Christus muss sich doch Gott nicht unterordnen. Gott kann sich doch nicht Gott unterordnen. Das ist ein völliger Widerspruch. Und so können wir können bis heute Abend Stellen zitieren, Vergleiche ziehen, immer zu dieser Lehre. Dass sie alle die gleiche Position, die gleiche Stellung, gleich Ehe, gleich Anfang, gleich Ende, ja, da kommen wir dauernd in Konflikt. Wobei wir jetzt sagen müssen, es ist ganz klar, dass Jesus eine einzigartige Stelle hat, weil die Zeit zu kurz wird. Im Hebräerbrief ist das gezeigt. Der Brief ist an Juden gerichtet, der Hebräerbrief. Und da wird den Juden gezeigt, dass Jesus höher ist als alle Engel. Höher als alle Menschen, in seiner Weise einzigartig, einzigartig. Und das müssen wir schnell betonen, damit nicht jemand den Eindruck bekommt, ach so, jetzt haben die den Jesus so flach gemacht. Nein, es heißt ja im Johannesevangelium heißt es, entschuldigen Sie das, Johannes 1,18, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Also es ist der eingeborene Sohn, das heißt eben im Griechischen monogenes, einzig in seiner Art. Also es gibt nichts, das an Jesus Christus herankommt. Niemand und nichts unterhalb von Gott. Verstehen wir? Das müssen wir wohl betonen. Und das verstehen wir, denke ich, wahrscheinlich alle gleich. Also ich kann Jesus nicht herabreduzieren, wie das die moderne Theologie macht, sondern das ist der bloße Nazarener. Nein, Jesus hat Gewaltiges getan und Gott hat ihn hoch erhoben über alle Engel. Ja, warum musste ihn Gott hoch erheben über alle Engel, wenn er schon Gott ist? Verstehen wir? Auch das ist ein Widerspruch. Nein, Gott hat ihm diese Stellung gegeben und wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Und wer den Vater nicht ehrt, ehrt den Sohn nicht. Jesus hat die nächste Stellung am Vater im Schoße des Vaters. Also, ich würde das Bild benutzen, Vater und Sohn. Rein menschlich gesehen. Wenn ich den Vater sehe, dann sehe ich den Sohn, sage ich, der Sohn wie ausgeschnitten, wie sagt man, aus dem Gesicht des Vaters. Also wirklich, wenn man die anschaut, eine wie der andere. Und doch ist es Vater und Sohn. Ich kann nicht sagen, der Sohn ist also der Vater. Nein, beide sind eins, völlig. Und manchmal auch im Charakter. Das hört man ja x-mal sagen. Oder wie der Mutter aus dem Gesicht geschnitten. So, oder wie eineiige Zwillinge. Versteht ihr? Die sind genau gleich, aber sind zwei Personen. Und Jesus hatte freien Willen. Ach, wir haben jetzt keine Zeit. X-mal sagt Jesus, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Also hätte er die Möglichkeit gehabt, einen anderen Willen zu tun. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun. Versteht ihr? Er sagt nicht, ich bin eine Marionette als solche vom Himmel gekommen und muss wie ein Roboter alles machen, was der Vater will. Nein, er macht es freiwillig. Er hätte genau anders handeln können, bin ich fest überzeugt. Oder bin ich da falsch? Er war keine Marionette. Aber er kam ja aus der Liebe Gottes, aus der undefinierbaren Liebe. Und er konnte in seiner Liebe, das können wir so auch sagen, nicht anders, weil, wie soll ich sagen, da war er glücklich, das war sein Wesen, den Willen des Vaters in allem zu tun. Und er hat dem Vater von den Lippen gelesen, alles bildlich und menschlich dargelegt, aber das ist ja wirklich, da kann man sich nur freuen. Also, ja, der Hebräerbrief zeigt uns diese Stellung wunderbar. Dann auch hohe Priester. Jesus, über allem haben wir gesagt, es gäbe jetzt noch über das Bild, er ist das Bild des Vaters. Auch da im Kolosserbrief heißt es, er ist das Bild des Vaters. Paulus müsste sagen, Jesus Christus ist Gott. Wenn ihr Gott seht, seht ihr Gott. Oder anders formulieren. Aber er sagt, er ist das Bild des Vaters. Verstehen wir? Das müssen wir so stehen lassen. Also ich sage dann meistens den Leuten, wir wollen nicht diskutieren. Einfach so, wie es in der Bibel steht, glauben. Fertig. Dann hört die Diskussion eigentlich auf. Verstehen wir? Aber trotzdem sind wir Abendländer von dieser Dogmatik, die uns in unseren Urahnen eingepaukt worden ist, in die Gene rübergegangen ist. Darf ich das so sagen? Erst der Geist Gottes kann uns davon freimachen. Sonst sitzt das in uns drin, in Fleisch und Blut. Denn der Katholizismus hat mit Schwert und wie soll ich sagen, um allen Mitteln und Macht seine Dogmen der Menschheit eingepaukt. Das ging durch Ängste und Seelenterror in die Seelen rein, in die Kinder rein, überall rein. Das ist kaum rauszuschaffen, gebunden von den Mächten der Finsternis. Da kann nur Jesus freimachen. Wir schaffen das nicht. Verstehen wir? Also ich bin dankbar, wenn ich jemandem wehgetan habe, bitte ich um Vergebung, aber da können wir nicht anders, wenn wir dann noch alle Äußerungen Jesu lesen, wie er sich dem Vater unterordnet und wie er sagt, dass er nicht alles weiß. Müssen wir auch sagen. Ja, da sagt man, er wusste nur hier auf Erden nicht alles. Wo hat denn Jesus gesagt, ich weiß nur hier auf Erden nicht alles, aber nachher weiß ich dann alles? Da er sagte mehrfach, dass zum Beispiel, wenn ich das noch lesen darf, diese Stellen, er sagt in Johannes 14, 28 unmissverständlich, der Vater ist größer als ich. Er hätte dann sagen müssen, nur hier auf Erden, liebe Zuhörer, liebe Jünger, aber im Himmel bin ich Gott. Versteht ihr? Er hätte ihnen das klarer gesagt. Also er hätte, ich staune, wie Jesus frei war. Er hat den Mut gehabt zu sagen, der Vater ist größer als ich, während der Papst soll es, darf man nicht sagen. Verstehen? Jesus hatte keine Probleme damit. Also wieso sollen wir Probleme damit haben, wenn er das sagt? Weil er wäre doch nicht so dumm gewesen, hätte den Leuten gesagt, ich bin zwar Gott, aber das sage ich euch nicht. Ihr könnt jetzt ein bisschen zappeln. Aber ich sage es euch nicht. Aber dem Papst so und so werde ich es dann sagen. Der kann es dann sagen. Ihr müsst das nicht wissen. Ihr müsst mal sterben. Weg mit euch und dann die Nächsten. Versteht ihr? So müsste man denken. Jesus war kein Scharlatan. Er war aufrichtig bis ins Letzte. Er sagt auch, mein Vater, den sie mir gegeben hat, ist größer als ich. Stellt euch vor, wenn Jesus dogmatisch gedacht hätte, wie ein Papst, niemals das Gesicht verlieren. Verstehen wir? Nein, ich bin Gott. Ich bin Gott und ich bin Gott und ich bin Gott. Dreimal hat er gesagt, bin ich Gott. Ja, buchstäblich. Verstehen Sie, mir merke manchmal nicht, wie verkehrt man dann reden müsste, wenn man das wörtlich nimmt. Und sie meinen es ja wörtlich so, wie es gesagt ist. Oder er sagt, er spricht zu ihnen, zu den beiden Söhnen der Frau Zebedei, die da ihre Söhne zur Rechten, zur Linken haben wollte, wie jede Mama das sich so sehr wünscht. Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir. Das wäre ein Widerspruch. Wenn er in allem Gott ist und gleich Gott ist, versteht ihr, im Erkennen, im Sein und so, dann hätte er sagen müssen, als Gott sage ich euch, so wird es sein. Und ich kann nicht sagen, nee, als Mensch war er eben nicht Gott. Jesus hätte das gesagt. Und er sagt auch, von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater, Markus 13, 32. Oder Apostelgeschichte 1, 7. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht, dann hätte er sagen müssen, die wir in unserer Vollmacht festgesetzt haben. Aber ich weiß es, aber ich kann es euch noch nicht sagen, weil der Vater mir, oder ja, dann könnte er auch diese Formulierung nicht verwenden, es wäre ein Widerspruch, aber wenn er sagt, der Vater hat dies in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt, da hätte er sagen müssen, wir haben das in unserer eigenen Vollmacht festgesetzt und schweigen uns aus. Versteht ihr, es geht alles so miteinander nicht auf. Und übrigens müssen wir sagen, als der Herr erhöht war in seiner Position über alle Himmel und über alle Engel zu Rechten des Vaters, wieso schreibt dann Paulus immer in seinen Briefen, denn da war ja der Herr erhöht, er bekommt ja alles vom erhöhten Herrn, von Gott unseres Herrn Jesu Christi. Das wäre ja eine beschämende Beleidigung gewesen, wenn er von Anfang an Gott gewesen wäre. Dann hätte Paulus von diesem Gott wirklich die Mitteilung bekommen, jetzt ist die Zeit, von Gott zu reden. Ich grüße euch im Namen Gottes, Schluss. Aber er unterscheidet dauernd, nachdem der Herr schon seine Position eingenommen hat. Das wollen wir doch nicht vergessen. Also er bezeichnet sich, Jesus bezeichnet sich selbst nirgendwo als Gott. Und als Thomas Jesus sah, wir haben das heute angeschnitten, es war für die Juden unvorstellbar, dass ein Gehängter am Holz, dass der war erledigt bei Gott nach jüdischem Gesetz. Und nun, für Thomas als frommer Jude war das Kapitel erledigt. Gern. Darum sagt er, ich glaube nur, was ich sehe, das ist unmöglich. Was ich nicht sehe, glaube ich nicht. Und als er diesen Jesus sah und er noch seine Finger da hineinlegen sollte in seine Wunden, seine Seite, da war dieser Thomas so ergriffen, dass er auf die Knie fiel und sagte, mein Herr, mein Gott, das kann ein Seufzer sein. Versteht ihr, das sagen wir auch manchmal im Leben, wenn uns etwas Überraschendes über uns kommt, können wir auch auf die Knie fallen und sagen, mein Herr, mein Gott. Und das sind sehr wenige Stellen, und wenn man die benutzen will, um die Dreifaltigkeit zu erklären, oder auch aus dem Alten Testament, die Stelle Jesaja wird oft gebraucht, vielleicht weiß sie gerade jemand, Jesaja, Vater der Schöpfung. Wisst ihr, was ist denn das für eine Stelle? Jesaja, ich habe es jetzt gar nicht präsent. Vielleicht fällt sie jemand ein, dann wollen wir dann schließen. Ich möchte nur noch das sagen, als Jesus am Kreuz rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als Jesus starb, noch einmal, kann Gott sterben? Wenn wir das sagen, es sei Gott am Kreuz gestorben, dann gibt es keinen Gott mehr. Versteht ihr? Nirgendwo sagt ein Prophet oder nirgendwo sagt Jesus selbst, dass er als Gott am Kreuz sterben würde, sondern als der Sohn Gottes, der einzig in seiner Weise einzigartig, ich möchte das sehr betonen, damit wir keine Verflachung etwa, aber die Jesaja-Stelle wäre noch interessant. Jesaja 9, Vers 5. Seht ihr, wie wir einander helfen können? Das ist wichtig. Jesaja 9, Vers 5. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Starker Gott, Planer des Wunders, Gott Held. Also, das hat, wenn wir müssen immer schauen, was heißt im Urtext, und da heißt es, er ist starker Gott im Zusammenhang mit Vater der Ewigkeit. Von Gott kommt alles und durch Christus ist alles erschaffen worden. Und dieses Einsatz, starker Gott, Vater der Ewigkeit, das heißt, im Namen Gottes, in der Kraft Gottes, in der ganzen Vollmacht Gottes, erschafft er alles, was geschaffen worden ist. Von Gott, durch Christus, Vater der Ewigkeit, also er ist der Vater alles Geschaffenen. Das heißt nicht, er ist Gott. Und so gäbe es auch andere wenige Stellen, die vielleicht noch, von denen man sagen könnte, Jesus sei Gott, aber es sind sehr wenige. Vielleicht zwei, die am Schluss bleiben. Und da muss man den Urtext und Kontext herauslesen. So. Ja. Also, entschuldigt, das war jetzt ein Herausblicken aus dem Ganzen. Und wir wissen nach wie vor, Jesus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Jesus sagt, durch mich. So ist es. Es gibt keine Diskussion. So ist es. Also, wir haben Jesus nicht flach gemacht, dass wir sagen können, Papst Pius IX. Hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Gott ohne meine Sakramente. Nein, das sagen wir nicht. So weit haben wir Jesus nicht herunterkatapultiert. Überhaupt nicht. Jesus hat seine gewaltige Stellung über allem. Aber sie ist ihm von Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, gegeben worden. Das wird eindeutig aus der Schrift. Er hat ihm laufend was gegeben. Wir haben über die Dreifaltigkeit gesprochen und das Thema Heiliger Geist kam ein bisschen zu kurz. Aber ich sage dann meistens, wir lesen einfach so, wie es in der Schrift steht. Und dann ist alles klar. Aber die Frage in Bezug auf den Heiligen Geist, ich lese jetzt das nicht mehr alles durch, was die katholische Kirche auch über den Heiligen Geist sagt, weil das scheint nun wirklich mehr als alles andere klar zu sein, dass das so nicht stimmen kann. Ich möchte nur eines sagen. Ich glaube das, dass Jesus in seiner menschlichen Verfasstheit ja nicht überall war. Verstehen wir? Er war als Mensch da und da und da. Und er musste gehen, hat ja seinen Jüngern gesagt, sie sollten sich freuen, dass er geht. Weil dann der Heilige Geist kommen würde. Was kann der Heilige Geist überall sein? Verstehen wir? Ich möchte das als Gedanke reingeben. Für mich persönlich ist das sehr wichtig. Und ich weiß, dass ich nur in der Kraft des Heiligen Geistes in mir, mit dem ich ja versiegelt bin, mit dieser Kraft, dass ich, wenn ich bete, aus dieser Kraft bete, in, mit und durch Jesus zum Vater. So sehe ich das. So glaube ich das zu verstehen aus der Schrift. Dass wir alle die Kraft des Heiligen Geistes in uns haben. Ich sage jetzt mal ganz simpel einfach, wenn Jesus als Mensch hier unter uns wäre, wo wäre er jetzt? Wäre er da und da und da und da und da? Zehnmal Jesus sichtbar? Nein. Als Mensch wäre er auf einem Stuhl, sage ich jetzt. Verstehen wir? Stimmt's? als Mensch. Aber jetzt, der zum Vater gegangen ist und der Heilige Geist zu uns gekommen ist, so ist sein Geist in jedem von uns. Stimmt's? Also ich will damit veranschaulichen, wenn Jesus nicht gegangen wäre, aber er musste ja gehen, seine Zeit war erfüllt, und er sagte ja den Jüngern, sie sollten sich freuen. Jetzt können alle, die an den Herrn Jesus Christus glauben, die neu gezeugt sind, versiegelt werden mit dem Geist Gottes, ich sage es mal so, in, mit und durch Jesus Christus. Und so kann er auf der ganzen Welt wirksam sein. So sehe ich das. Also dass ich denke, dass, und darum bin ich überzeugt, die ganze Formulierungen des Vatikans, ach, das ist so eine schreckliche Philosophie. Ein gewöhnlicher Katholik, ich glaube kaum ein Katholik, der nicht Theologie studiert, kann das verstehen. Aber Jesus hat nie so gesprochen, er hat manchmal den Jüngern die Dinge speziell erklärt und sagt dann auch manchmal, dass er gesprochen hat, so dass sie es nicht verstehen, weil das hat seine tiefen Zusammenhänge. Aber später, durch Paulus, erschließt er ja alle Geheimnisse, damit die Gemeinde aufgebaut werden kann, der Leib Christi wachsen kann zu Christus hin, die sogenannten 14 Geheimnisse, ich sage es ja meistens so, es gibt noch andere, aber vor allem, da wird dann alles so dargelegt, dass man es verstehen kann.